Liebe Gottesdienstbesucherin, lieber Gottesdienstbesucher, suche Frieden und jage ihm nach. Dieser Zuruf ist unser Predigttext heute, um den sich dann noch weitere Gottesworte versammeln werden. Und alle, mit denen ich nicht per Du bin, die bitte ich um die Erlaubnis, dass ich bei diesem Du des Gotteswortes bleiben darf. Wir wollen heute nicht über die Kriegsschauplätze dieser Welt miteinander nachdenken, die uns Tag und Nacht in den Nachrichten und im Internet ins Haus geliefert werden. Wir wollen über unsere persönlichen Kriegsschauplätze nachdenken. Und die haben oft zerschnittene Tischtücher zwischen uns und anderen zur Folge. Aber nicht nur zwischen uns und einem anderen Menschen, sondern zwischen uns und unserem Vater im Himmel und unserem Herrn Jesus. Und deshalb habe ich die Predigt überschrieben: Reparaturanleitung Jesu für zerschnittene Tischtücher. Der kurze Predigttext ist unsere diesjährige Jahreslosung. Jede Jahreslosung wird ja von einer Arbeitsgruppe aus verschiedenen Kirchen und Gemeinden ausgesucht und von vielen Gemeinden als Jahresthema benutzt und auch als Plakat in unterschiedlicher Gestaltung ausgehängt. Seit 7,5 Monaten schon hängt unsere Jahreslosung dort an der Wand als Text und grafisch gestaltet. Seit 7,5 Monaten haben wir sie in jedem Gottesdienst vor Augen. Was hat sie mit dir gemacht und was hat sie mit mir gemacht in diesen 7,5 Monaten? Hat sie uns immer wieder mit der Nase darauf gestoßen, dass uns etwas fehlt, dem wir hinterher sein müssen? Sie steht im 34. Psalm. Das ist ein Psalm Davids, der sehr viel Feindschaft in seinem Leben erlebt hat. Und er wusste immer wieder, was ihm fehlte, nämlich der Frieden zwischen Menschen und manchmal auch der Frieden zwischen ihm und seinem Gott. Und er legt es seinen Zeitgenossen dringend ans Herz im Psalm 34. Und durch den Mund Davids legt Gott es auch an unser Herz und in unser Denken. Er sagt: Kommt, ihr Söhne, hört mir zu, die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Wer ist der Mann, der Lust zum Leben hat, der seine Tage liebt, um Gutes zu sehen? Bewahre deine Zunge vor Bösem und deine Lippen vor betrügerischer Rede. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Im Hebräischen hat das Wort Söhne ganz oben in der ersten Zeile eine sehr viel breitere Bedeutung als bei uns. Da werden auch die Töchter mit umfasst. Die Nachkommen, die eigenen Nachkommen, es sind die Verwandten manchmal mit eingeschlossen und manchmal auch das ganze Volk Israel. Und wenn hier der Mann angesprochen ist, dann dürfen wir nach biblischem Zeugnis auch ganz getrost und mit festem Mut die Frauen mit einschließen und dazustellen. Im Bibelkurs am Mittwochabend bekommen wir ja immer lange Abschnitte aus der Hörbibel vorgelesen. Und in den letzten Mittwochabenden haben wir die gesamten 31 Kapitel des Buches der Sprüche Salomos vorgelesen bekommen. Und wenn man solche langen Bibelabschnitte hört oder auch liest, dann fallen einem Wiederholungen besonders auf. Und mir ist aufgefallen, dass in den Sprüchen ganz viel von den Frauen die Rede ist und auch von ihrer Lust auf Leben und gute Tage zu sehen. Soweit zum biblischen Hintergrund unserer Jahreslosung. Zurück zur Losung. Was hat sie mit dir und mit mir gemacht? Ich denke zuerst an Menschen, die die Jahreslosung immer wieder ermutigt hat, wenn sie hier in den Gottesdienst kamen und ihr Blick auf die Jahreslosung fiel. Sie kamen abgehetzt von der Jagd nach Frieden hierher. Manchmal direkt vom Kriegsschauplatz zu Hause, wo das Tischtuch zwischen ihnen und anderen vielleicht schon seit langem zerschnitten ist. Und sie haben Zuflucht gefunden hier im Haus Gottes, in der Nähe Jesu und mit der Gemeinde Jesu. Wir beten ja in der Fürbitte im Gottesdienst immer wieder für die Kriegsschauplätze dieser Welt unserer Tage. Und das ist gut und wichtig. Aber warum beten wir nicht auch öfter für unsere persönlichen Kriegsschauplätze, angefangen in unseren Ehen, Familien, in unserer Nachbarschaft und Freundschaft? Wir können in diesen, wenn wir so Fürbitte tun, keine Namen nennen, aber Jesus weiß, an wen wir denken und wo wir sein Eingreifen, sein helfendes und heilendes Eingreifen wünschen. Und Jesus weiß, in welcher unserer Beziehungen der Waffenstillstand vielleicht das Beste ist, was man erleben kann. Aber Waffenstillstand ist kein Frieden und keine Versöhnung. Allen, die unsere Jahreslosung in diesem Jahr ermutigt hat immer wieder, denen wünsche ich heute Morgen ein Ausruhen in der Gegenwart Jesu. Und dann neue Kraft und neuen Mut aus einem der Bibelworte, das wir heute hören, vielleicht aus einer Liedstrophe oder einem Predigtgedanken. Als zweites denke ich an Menschen, die Jahreslosung über die Länge der Zeit entmutigt hat. Sie haben nach gefühlt unendlich vielen Versuchen aufgegeben, resigniert aufgegeben, dem Frieden nachzujagen, wo ein Tischtuch zerschnitten war oder ist. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff Packende kennt. Ist heute nicht mehr so üblich. In Nordrhein-Westfalen soll es sehr verbreitet sein, aber da sind wir ja weit weg. Ein Packende, als Packende bezeichnet man das Ende eines Seils oder einer Stange, wo man fest anfassen kann, um zu ziehen oder um etwas zu bewegen. Und allen Entmutigten wünsche ich heute Morgen, dass sie irgendwo ein Packende für sich entdecken, um die Suche und die Jagd nach Frieden wieder aufzunehmen. Zuletzt denke ich an Menschen, die gar kein Interesse haben, den Frieden zu suchen und dem Frieden nachzujagen, obwohl es in ihrem Leben zerschnittene Tischtücher gibt. Auf die würde im Blick auf unsere Jahreslosung die Redensart zutreffen, dass man manchmal einen Hund zum Jagen tragen muss. Vielleicht kennt ihr diese Redensart. Diese Menschen möchte Jesus heute Morgen zum Jagen tragen, zur Suche und zum Jagen nach Frieden. Uns ist klar, dass kein Jäger seinen Hund zum Jagen tragen würde. Er würde ihn vielleicht beim Züchter reklamieren oder günstig verkaufen. Aber Jesus möchte uns das gerne tun, weil er uns lieb hat und die Menschen, zu denen wir ein zerschnittenes Tischtuch haben und ein repariertes Tischtuch brauchen. Unser Pastor hat uns am 6. Januar dieses Jahres das erste Mal zur Jahreslosung gepredigt. Ihr findet die Predigt auf der Internetseite, hört sie euch noch einmal an. Und er hat damals auf ganz viele Einzelheiten dort in der grafischen Darstellung auf dem Bild hingewiesen. Und jede Einzelheit hatte etwas mit der Suche und der Jagd nach Frieden zu tun. Auch heute Morgen wollen wir eine weitere Einzelheit betrachten. Viele von den Einzelheiten, die Axel uns am Jahresanfang gepredigt hat und gezeigt hat, sind in dem Bild verteilt und sind so klein, dass man sie also wahrscheinlich schon hier aus der dritten Reihe nicht mehr wirklich gut sehen kann. Und schaut sie euch hinterher gerne an oder wenn ihr die Predigt nochmal gehört habt. Wir wollen heute eine weitere Einzelheit anschauen und ich glaube, die kann man sogar da hinten in der letzten Reihe noch sehen. Das sind diese beiden gekreuzten goldenen Striche an der Stelle, wo sich die Balken kreuzen. Wir wissen ja, dass ein Kreuz, wo ein Mensch gekreuzigt wurde und wo Jesus gekreuzigt wurde dran, da mussten die Kreuzesbalken fest verbunden sein. Ich weiß nicht, was die Künstlerin, die das Bild entworfen hat, sich dabei gedacht hat. Mein erster Gedanke war, das ist so, als ob man kreuzweise oder zwei Bretter miteinander fest verbindet, so wie man früher Kinderdrachen gebaut hat. Und wenn diese Kreuzesbalken so fest miteinander verbunden sind, dann steckt dahinter eine tiefe biblische Wahrheit, die wir heute miteinander entdecken wollen. Es ist ja, das Kreuz mit dem senkrechten Balken wird oft als Zeichen der Verbindung zwischen Gott und uns dargestellt. Und der waagerechte Balken als Zeichen der Verbindung zu unseren Nächsten, zu unseren Nachbarn, wie ausgestreckte Hände. Die biblische Wahrheit, die uns diese feste Verbindung der beiden Kreuzesbalken signalisieren und symbolisieren können, ist die Wahrheit, und wir sprechen von Sünde und nicht von irgendwelchen anderen Dingen, nicht von Geld und Verpflichtungen, dass Schuld, dass Sünde gegen Gott und gegen Menschen untrennbar verbunden sind. Wir können nicht gegen Gott sündigen, ohne gleichzeitig an Menschen etwas zu versäumen und an ihnen zu sündigen und umgekehrt. Dieser biblischen Wahrheit wollen wir uns in drei Schritten nähern. Das erste, die Grundaussage dazu, Sünde gegen Gott geht immer einher mit Sünde gegen Menschen und umgekehrt. Das zweite, wie kommt Sünde weg aus unseren Beziehungen zu Gott und zu Menschen, damit wieder Frieden wird? Denn es gelingt dem Teufel ja immer wieder, uns irgendwo zum Sündigen, zum Stolpern und zu Fall zu bringen. Und das dritte ist, was ist für dich und mich zu tun nach diesem Gottesdienst und für den Rest des Jahres, wenn unser Blick auf diese Jahreslosung fällt? Zum ersten die untrennbare Doppelsünde, so möchte ich es mal nennen. Am deutlichsten macht uns Jesus diese biblische Wahrheit in der Gleichnisgeschichte vom verlorenen Sohn in Lukas 15. Lest sie zu Hause nach, ich möchte sie uns heute Morgen erzählen. Da ist ein Mann, der hat zwei Söhne. Und der jüngere Sohn kommt eines Tages auf die Schnapsidee, sein Erbe vom Vater einzufordern, obwohl dieser ja noch lebt. Was für eine Unverschämtheit, was für eine Beleidigung. Besonders in der damaligen Gesellschaft mit Großfamilien, wo der Vater eine hohe Verantwortung und ein hohes Ansehen hatte. Das Tischtuch zwischen Vater und Sohn ist zerschnitten. Der Vater teilt das Erbe, der Sohn packt seine Sachen und das Erbe und zieht in ein fernes Land. Und dort lässt er es so richtig krachen. Jesus sagt, er hat sein Erbe verprasst. Irgendwann ist das Geld alle, dazu kommt noch eine Hungersnot. Um zu überleben, verdingt er sich als Schweinehirte in der jüdischen Gesellschaft das Schlimmste, was einem passieren könnte. Aber er darf noch nicht mal das Schweinefutter anrühren, um seinen Hunger davon zu stillen. Als er so ganz unten angekommen ist, besinnt er sich. Wie viel besser hat es jeder Tagelöhner auf dem Hof meines Vaters? Er hat das ja miterlebt, er kennt das ja. Und er vollzieht eine innere Umkehr. Weg von der Anspruchshaltung, mit der er das Erbe eingefordert hat und mit der er das Tischtuch zerschnitten hat, und hin zu einem demütigen Sündenbekenntnis. Und er übt es, er formuliert es gleich dort am Schweinetrog. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Er bricht auf nach Hause. Und dann lesen wir, als er noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief hin und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Worauf es uns heute ankommen soll, ist nur der eine Satz, den er als Zusammenfassung seines Lebens in der Fremde und fern vom Vaterhaus ausgesprochen hat, den er dort formuliert hat, aber auch dem Vater gegenüber ausspricht. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Diese Schulden, diese Sünden stehen untrennbar vor ihm. Er kannte ja die Gebote Gottes und er hatte gleich mehrere übertreten und dabei nicht nur gegen den Himmel, sondern auch gegen seinen Vater gesündigt, der davon betroffen war. Statt seinen Vater und seine Mutter zu ehren, wie es im 5. Gebot nach jüdischer Zählung vorgeschrieben ist, hatte er seinen Vater entehrt, indem er zu dessen Lebzeiten sein Erbe haben will und es auch mitnimmt. Statt dem Vater zu lassen, was ihm noch gar nicht gehört, was ihm noch gar nicht zustand, hat er seinen Vater bestohlen, das 8. Gebot jüdischer Zählung. Er stellt sich dazu, er redet sich nicht raus mit seinem jugendlichen Alter und er sagt auch nicht nur, Vater, das hätte ich dir nie antun dürfen. Er steht auch dazu, dass er gegen den Himmel, das heißt gegen den ewigen Gott, versündigt hat. Denn der hat ja seinem Volk und durch sein Volk ist es auch zu uns gekommen, die 10 Gebote gegeben, damit sie in Frieden miteinander leben können, damit Gerechtigkeit unter den Menschen ist und ein unbeschädigtes Leben gelebt werden kann. Es fällt auf, wenn man die Geschichte liest in der Bibel, dass Jesus dem Vater in dieser Gleichnisgeschichte keine Antwort in den Mund gelegt hat. Aber wenn wir die Geschichte zu Ende lesen, dann hören wir, wie diese Geschichte für den Sohn mit einem großen Fest endet. Und das sagt mehr als 1000 Worte. Da sagt uns Jesus mit diesem Ende der Geschichte, das zerschnittene Tischtuch ist repariert. Der Frieden gegenüber seinem irdischen Vater ist wiederhergestellt und auch der Frieden gegenüber dem ewigen Gott. Denn mit dem Vater in der Gleichnisgeschichte will Jesus uns ja die Barmherzigkeit Gottes, seines himmlischen Vaters und unseres himmlischen Vaters vor Augen malen. Deshalb hat Jesus diese Gleichnisgeschichte erzählt und deshalb musste sie Lukas für alle Zeiten in sein Evangelium schreiben, damit wir sie auch kennenlernen und alle, die nach uns kommen. Aber Frieden zwischen mir und Gott und mir und einem anderen Menschen ist nicht billiger zu haben, als dass wir zu unseren Sünden und Verfehlungen stehen. Wir kennen alle Entschuldigungen, die eigentlich keine sind. Entschuldige, dass ich das jetzt gesagt habe, aber. Und mit dem Aber wird gleich zurückgeschlagen und dem anderen gespiegelt, du hast auch Schuld daran. Du hast vielleicht sogar die Hauptschuld daran, dass ich das jetzt gesagt oder getan habe. Wir wissen alle, so funktioniert die Suche und die Jagd nach Frieden nicht. Suche nach Frieden funktioniert nur ohne ein Aber. Und dabei ist es egal, ob wir das jetzt ausgesprochen haben oder ob wir es im Herzen haben und im Herzen verschlossen haben, nur nicht gesagt haben. Suche nach Frieden und Jagd nach Frieden heißt, egal wie viel Prozent eines zerschnittenen Tischtuchs auf mein Konto geht und wie viel auf das Konto meines Gegners, ich brauche nur für den Teil Verantwortung zu übernehmen und um Vergebung zu bitten, den ich zu verantworten habe, wo ich am ewigen Gott und dem anderen gesündigt habe. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ganz am Anfang der Bibel lesen wir, dass Adam das nicht getan hat. Als Adam und Eva von dem Baum gegessen hatte, wo Gott gesagt hat, ihr sollt davon nicht essen, wird Adam von seinem Schöpfer auf diese Sünde hin angesprochen. Und als Gott ihn fragt, was er da getan hat, sagt Adam, das Weib, das du mir an die Seite gestellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Ich wüsste gerne von Adam, wie viel Verantwortung er eigentlich für sein Handeln damit übernehmen wollte. Das doppelte Sündenbekenntnis des verlorenen Sohnes hört sich jedenfalls ganz anders an. Auch wenn wir nur 5% Anteil, einen kleinen Anteil am zerschnittenen Tischtuch haben, haben wir für diesen Anteil unseren Herrn Jesus um Verzeihung zu bitten und den anderen, sobald uns das klar wird. Wir lassen gern dem anderen mit seinen 95% den Vortritt, aber das Recht dazu gibt uns Gottes Wort nicht. Gott sagt uns durch den Apostel Paulus im Römer 12, Vers 18, ist möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Und wenn 5% möglich sind, nichts wie hin zu Jesus und zum anderen und die Dinge in Ordnung bringen. Lasst uns gehorsame Gotteskinder sein. Lasst uns das tun, was Jesus uns auferlegt. Denn auch wenn 5% fehlen, ist ein zerschnittenes Tischtuch noch nicht repariert. Die Älteren unter uns werden den Spruch kennen, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Das ist kein Jesuswort, sondern das ist der beliebteste Slogan der Friedensbewegung in den 60er Jahren bis 80er Jahre des letzten Jahrhunderts gewesen. Manchmal bei den Ostermärschen scheint das noch auf. Die Friedensbewegung hat sicher manches Gute und manches Nachdenken bewirkt. Aber nur wenn wirklich keiner, null Menschen hingegangen wären, dann hätten viele Menschen seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts ihr Leben behalten, ihre Unversehrtheit behalten, Glühender Hass würde nicht immer neue Volksgruppen und Völker gegeneinander aufbringen. Wer Jesus als den Herrn seines Lebens bekennt, der ist Teil einer viel größeren Friedensbewegung geworden, die den Frieden mit Gott und Menschen sucht. Wer zur Friedensbewegung Jesu gehört, der steht inmitten allem Hass und Streit dieser Welt unter einer besonderen Anordnung Jesu. Jesus hat gesagt, ich aber sage euch, liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Kinder seid oder anders übersetzt, auch euch als Kinder beweist eures Vaters im Himmel. Und weil Jesus alle Tage bei denen ist, die ihm nachfolgen, weil er durch seinen Heiligen Geist ihnen beisteht und auch ihren Charakter, ihr Wesen verändert, dass sie das hinbekommen, dass wenn man angeflucht wird, man nicht zurückflucht, sondern es in aller Stille schafft, für den Verflucher zu beten und auch um Segen zu bitten. Ich habe in der Vorbereitung der Predigt viel darüber nachgedacht, was es bedeutet, für jemanden um Segen zu bitten. Ich habe es immer wieder nicht geschafft, weil ich gedacht habe, ich kann doch nicht bitten, dass Gott dem anderen was Gutes tut, der so mit mir oder mit anderen umgeht. Aber wir können es unbesorgt tun, um Gottes Segen bitten. Gott keine Vorschläge machen, wie er das tun soll. Denn unser ewiger und gerechter Gott wird nicht gutheißen, was geschehen ist. Er wird da kein Tuch drüber breiten, sondern er wird das tun, was der andere braucht. Und wir dürfen es ihm überlassen, getrost überlassen, wie er diesen Segen einwickelt. Wer das Paul-Gerhardt-Lied kennt, da heißt es, er wickelt seinen Segen gar zart und künstlich ein. Da geht es um, ich komme im Moment nicht drauf, wie dieses Lied heißt, irgendein Sommerlied, wo es um die Ernte geht. Wir können es Gott getrost überlassen, wie er den Segen für unsere Feinde einwickelt, sodass der, der uns verflucht, zur Besinnung und zur Umkehr kommt. In der Gleichnisgeschichte Jesu vom verlorenen Sohn war der Segen für den Sohn eingewickelt in den totalen Absturz und in die Hungersnot. Und ich habe so nachgedacht, der Kriegsknecht, der Jesus gefangen nehmen sollte, dem hat ja Petrus mit seinem Schwert erfolgreich ein Ohr abgehauen und Jesus hat Petrus gesagt, tu dein Schwert weg und hat diesem Kriegsknecht, diesem Soldaten, der ihm ja als Feind gegenüberkam, sein Ohr wieder angesetzt und wieder heil gemacht. Ich wüsste gerne, ob dieser Kriegsknecht vielleicht später ein Jünger Jesu geworden ist, weil er gemerkt hat, dass Gott ihm mit, oder dieser Jesus ihm mit solch einer Liebe begegnet ist und diese Situation mit so einer Liebe gehandhabt hat, dass da mehr dran sein muss. Hast du jemanden, den du als deinen Feind bezeichnen musst? Vielleicht kommt dir dieser Mensch nur zeitweise feindlich entgegen, dann hast du einen Stand-by-Feind. Aber auch in solchen Situationen stehen wir unter der Anordnung Jesu, wie wir sie gerade gehört haben. Sicher müssen wir hier oder da Grenzen ziehen oder Stopp sagen, aber bis dahin haben wir zu tun, was Jesus sagt. Oder wir müssten mit ihm drüber sprechen. Wir müssten ihm widersprechen und Jesus wird es uns vielleicht nochmal erklären oder anders erklären als heute hier in der Predigt. Um zu dieser Friedenstruppe Jesu zu gehören, reicht es nicht aus zu sagen, Jesus ist mein Herr. Das Tun seines Willens, auch dieses Willens, was wir gerade lesen, gehört untrennbar dazu. Denn Jesus hat selbst einmal gesagt, im Lukas-Evangelium, was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage? Lasst uns in der Jagd, in der Suche nach Frieden auch das tun, was uns durch den Apostel Paulus geschrieben ist. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Wie viele Tischtücher in Beziehungen sind nicht zerschnitten worden, weil Menschen dieses Bibelwort, diese biblische Anleitung, Anweisung in schweren Stunden praktiziert und eingeübt haben. Ich denke, das wird einmal in der Ewigkeit offenbar werden. Und für manche Frau und manchen Mann ist das die einzige Hoffnung, dass Jesus das sieht und dass einmal das alles vorbei sein wird. Und mit dieser Hoffnung werden sie ermutigt, auch weiterhin nicht Böses mit Bösem zu vergelten und Scheltwort mit Scheltwort. Wir finden in der Bibel viele Hinweise darüber, wie man Frieden suchen und Frieden nachjagen kann in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Ich ermutige euch, lest viel mehr in der Bibel. Kommt am Mittwoch zu dem Bibelkurs. Nach den Ferien geht's weiter. Simone, richtig, Patrick? Gönnt es euch, wenn ihr es zeitlich schafft, ganze lange Bibelabschnitte vorgelesen zu bekommen und zu entdecken, auch zu entdecken, wie Tischtücher repariert werden können. Zum zweiten Punkt, wie kommt Sünde weg aus unseren Beziehungen zu Gott und Menschen, damit wieder Frieden wird? Jesus sagt es ganz schlicht und einfach, sündig dein Bruder an dir, und da stellen wir die Schwester auch dazu, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er dich, so hast du deinen Bruder, deine Schwester gewonnen. Es ist ja viel leichter, zuerst mit einem anderen über den Bruder und die Schwester zu sprechen und über das, was uns verletzt hat, was uns zerstören möchte. Und es ist sehr schwer, zuerst hinzugehen. Geh du hin allein zwischen ihm und dir. Und wenn wir den anderen gewinnen, indem wir reden und der andere das erkennt und er sagt, okay, sorry, möchte es nicht, tut mir leid, vergib mir, ich möchte es nicht wieder machen, die Marschrichtung miteinander klar ist, dann ist die Schuld beseitigt, die zwischen zwei Menschen steht. Für die Beseitigung der untrennbar damit verbundenen Schuld gegen den ewigen Gott und die Weisungen, seine Weisungen in der Bibel hat Johannes an Christen geschrieben, was auch für uns zu tun ist, wenn wir erkennen, wir haben gesündigt. Im ersten Johannesbrief schreibt er, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er, Jesus, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Was ich im Folgenden erzähle, nehmt es bitte nicht als etwas, wo ich mich irgendwo darstellen will. Dafür ist es alles viel zu schwer und auch zu beschämend. Aber ich möchte euch erzählen, um euch Mut zu machen. Ich habe mir irgendwann angewöhnt, mit einem ganz kurzen Gebet, wenn die Gelegenheit dazu da war, wenn ich aus der Situation raus war, ganz kurz zu sagen, Herr Jesus, bitte vergib mir. Das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen. Das hätte ich jetzt nicht tun dürfen. Und gehe weiter meinen Weg, weil ich weiß, dafür ist Jesus gestorben. Das vergibt er mir. Das habe ich schriftlich in der Bibel. Aber manchmal geht es mir und ich denke auch euch so, dass wir über Dinge nicht zur Ruhe kommen. Wir haben Jesus um Vergebung gebeten, vielleicht mehrmals zu Hause in der Stille. Und es poppt immer wieder auf. Dann habe ich das getan, was unseren katholischen Glaubensgeschwistern von klein auf vertraut ist. Ich bin zur Beichte gegangen. Vor einem Bruder im Glauben habe ich ausgesprochen, was mich immer wieder belastet hat und für das ich mir Vergebung wünschte. Wir haben miteinander gebetet und die Dinge sind dann nicht wieder aufgepoppt. Also schon nicht, dass ich es vergessen hätte, aber nicht mehr als Schuld auf mir gelegen. Das ist sauschwer, verzeiht mir den Ausdruck, weil wir uns unserer Sünden schämen. Niemand soll wissen, was wir für Schufte sind. Aber ich bezeuge es hier, die Beichte hat immer gewirkt. Jesus steht zu seinem Wort. Einmal habe ich mich so geschämt, dass ich es nicht mal einem meiner mir nahestehenden Brüder in der Gemeinde sagen mochte. Und da bin ich in eine katholische Kirche gegangen. Wir hatten in meinem letzten Arbeitsplatz war nebenan eine katholische Kirche. Und da wusste ich, der Priester ist oftmals mittags da in seiner Kirche zugange. Da bin ich reingegangen, habe ihn angesprochen, habe gesagt, ich bin Baptist, aber ich möchte beichten. Er hat mich mitgenommen in seine Sakristei. Wir haben miteinander gesprochen. Wir haben miteinander gebetet. Er hat mir die Vergebung zugesprochen. Und ich konnte meine Straße fröhlich zu ihm, wie der Kämmerer in der Apostelgeschichte nach seiner Taufe. Vielleicht ist die Beichte für den einen oder anderen von euch der Weg, um endlich Frieden über einer Sache zu kriegen, die immer wieder hochpoppt. Sache vielleicht, die Jahrzehnte zurückliegen. Ich möchte euch Mut machen. Das Dritte, was ist für dich und mich zu tun nach diesem Gottesdienst und für den Rest des Jahres? Zwei Anregungen. Lasst uns nicht wegschauen, wenn unser Blick auf die Jahreslosung fällt. Lasst es uns aushalten, wenn unsere Jahreslosung uns danach fragt, wo das Tischtuch zwischen mir und dem ewigen Gott zerschnitten ist und wo das Tischtuch zwischen mir und einem anderen Menschen zerschnitten ist. Vielleicht auch in der Gemeinde. Und dann wollen wir uns durch diese zwei kleinen goldenen gekreuzten Striche daran erinnern lassen, an die Kreuzung an die Fixierung der beiden Kreuzbalken, dass wir das Tischtuch reparieren, indem wir Gott und Menschen um Vergebung bitten und Frieden erleben. Das Zweite, was ich uns ans Herz legen möchte, dass wir das nicht aufschieben, wenn uns da was einfällt zu den Tischtüchern. Bernd Denski, unser früher Pastor, hat einmal gesagt, Gnadenzeit ist bis zum letzten Atemzug. Wohl wahr. Aber wir wissen nicht, ob wir unseren letzten Atemzug bei Bewusstsein erleben oder ob uns Schmerzmittel oder eine Krankheit das Bewusstsein längst geraubt haben. Bitte sage niemand, das sei Angstmache. Das ist Realität. Und wir haben einige liebe Menschen, Astrid und ich, im letzten anderthalb Jahren beerdigen müssen, auf dem letzten Weg begleiten müssen, wo das am Ende, der letzte Atemzug, nicht der Abschied von der Familie sein konnte. Dieser Alltagswirklichkeit kann man sich nur stellen, oder man verdrängt sie. Und ich wünsche es uns, dass wir uns ihr stellen. Das ist nicht leicht. Ich möchte euch einen Film empfehlen. Titel: Das Beste kommt zum Schluss. Originaltitel: The Bucket List. Die Englisch können wissen, Bucket List ist die Löffelliste. In Deutschland sagt man manchmal, da gibt einer den Löffel ab. Und hier geht es also in dem Film um die Löffelliste, wenn es ans Sterben geht. Hauptdarsteller Jack Nicholson und Morgan Freeman, die stehen schon für sich für einen guten Film. Inhalt: Der alternde Milliardär Cole und der alternde Automechaniker Carter lernen sich im Krankenzimmer auf der Krebsstation eines Krankenhauses kennen. Beide bekommen die Prognose, nur noch wenige Monate leben zu können. Der Milliardär Cole sieht, wie sein Automechaniker im Nachbarbett etwas auf einen kleinen Zettel notiert. Und er fragt ihn, was machst du da? Und Carter sagt ihm, dass er eine Liste schreibe, was er gerne noch tun möchte. Diese Bucketlist, die Löffelliste. Und das zündet bei Cole. Er sprüht nur so von Ideen, versäumt es nachzuholen. Und dann schreiben sie gemeinsam die Liste. Sie wird immer länger. Alles nachzuholen, was sie gerne noch machen möchten. Fallschirmspringen, Safari, Autorennen gegeneinander fahren und vieles. Und weil Geld bei dem Milliardär keine Rolle spielt, lädt er den Automechaniker ein, das machen wir zusammen. Eines Tages nach einem erlebnisreichen Tag erzählt der Milliardär seinem Krebskumpel Carter, dass das Tischtuch zwischen ihm und seiner einzigen Tochter seit Jahren zerschnitten ist. Von dieser Tochter wusste der Carter noch gar nichts. Und dann hat er ihm gesagt, ja, da ist eine Tochter. Aber er sagt auch, warum es zerschnitten ist. Aber brüstet sich gleich damit, ich habe nichts falsch gemacht. Dann nimmt der Carter sich die To-Do-Liste, die sie ja auch immer gemeinsam ausfüllen, und schreibt für den Milliardär hinein, mit der Tochter Kontakt aufnehmen. Carter stirbt zuerst. Für Cole bleiben nur noch wenige Punkte auf der Liste, die er nun allein abarbeiten muss. Und dazu gehört auch der Punkt, mit der Tochter Kontakt aufnehmen. Und der Regisseur hat es großartig verfilmt, wie das geschieht. Und am Ende weiß man, das Tischtuch zwischen Vater und Tochter ist repariert. Das ist kein christlicher Film hier, aber was unser heutiges Predigtthema angeht, ein Mutmachfilm, dem Frieden zu suchen und ihm nachzujagen. Und ich habe so gedacht, vielleicht hat Jesus durch diesen Film manchen Hund zum Jagen getragen. Gott helfe uns dazu. Amen.